Schürrle. Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser heile Moment für Mario Götze.
Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Wir sind die Trainingsweltmeister und das hier ist die neue Folge. Ich grüße meine Mitstreiter in Berlin. Hallo Jungs, wie geht's?
Hallo, mir geht's ganz gut.
Hallo. Trotz des Wochenendes mit neuem Trainer, was da nicht gut gelaufen ist mit der Hertha?
Ob ich mich jetzt darauf freue?
Oder nee. Was? Das wird ja die Pannen. Ups, die Pannen schon. Ups, die Pannen schon reloaded. Passiert. Oh Mann, oh Mann.
Bitte wiederholen Sie die Frage noch einmal.
Ja, ich wollte noch mal fragen. Ihr habt ja jetzt einen neuen Trainer. Erst wieder Radai. Ja. Und das war ja jetzt, sage ich mal, erstmal nicht so, wie man sich das überlegt hatte.
Ja, also ich sag immer Folgendes zu der aktuellen Situation. Egal wie hart du trainierst, Paul trainiert härter. Ja. Um mal einen kleinen Gag vorwegzunehmen. Natürlich war das unzufriedenstellend, aber man muss natürlich auch sagen, dass meine Frankfurter Amigos, zu denen ich auch eine kleine Verbundenheit habe, natürlich gerade einen Lauf haben. Also die sind ja gut drauf und deswegen kann man da mal so einen Einstand verlieren. Mich hat es gefreut, dass Hertha geführt hat, auch wenn es gefühlt nur 52 Sekunden war, bis danach der Ausgleichstreffer gefallen ist. Aber da waren einige ganz vielversprechende Sachen mit dabei. Viel Personalwechsel, völlig wilde Personalwechsel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Lukas Klünter hat seine allerersten Saisonminuten gespielt und dann direkt in der Startelf. Das gleiche war bei Askar Sibal. Und Jahrstein ist auf einmal wieder ins Tor gekommen, aus der Frührente heraus, aus der Kaffeerente, wie ich es immer bei Ersatztorhütern nenne. Also auch noch nicht eine Minute gespielt und dann drei Leute, die da direkt in die Startelf rücken. Naja, wenn man sich es jetzt anguckt, ist es so per se gut aufgegangen. Also nicht wirklich. Aber die drei, die da dann gespielt haben von Beginn an, haben es eigentlich ganz vernünftig gemacht. Das Ergebnis spricht jetzt nicht für sie, aber es war eigentlich von keinem von den dreien eine schlechte Leistung. Also von daher hat der Dardai mit dem, was er gemacht hat, schon irgendwie recht. Ich glaube auch, dass es mit anderen Spielern nicht großartig anders ausgegangen wäre, weil Frankfurt momentan einfach zu stark ist für eine krisende Härte.
Askar Sibal ist ja natürlich auch so ein richtiger Dardai-Spieler, ne? Ja, den hat er auch wahrscheinlich sehr gerne. Der spuckt dann vielleicht mal alle 5 Partien einen an. Aber das nimmt der Dardai gerne in Kauf.
Ja, aber wie deutet ihr das denn, dass er Jahrstein ins Tor gestellt hat? Weil aus meiner persönlichen Sicht an Schwolo lag es doch wohl irgendwie nicht die letzten Wochen.
Ja, also was ich so mit der Aufstellung in Verbindung gebracht habe, ist so dieser Zwang oder dieses Krampfhafte, etwas verändern zu wollen, um ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, der ist da vor die Mannschaft getreten, hat sich das ein bisschen angeguckt und hat gesehen, dass sie eigentlich viel Potenzial hat, aber hat auch gesehen, dass man so eine harte Hand vielleicht ab und zu gefehlt hat und so eine harte Entscheidung mal zu treffen. Und dann wollte er da mal direkt ein Zeichen setzen und durchgreifen. Ich hoffe auch, dass das einfach für Schwolo noch ein Antrieb ist und dass sich das Dardai davon auch erhofft, dass er jetzt eben noch besser trainiert und dann auch nochmal deutlich besser spielt. Der hat grundsolide gespielt, aber der hat jetzt auch keine Weltparaden rausgehauen, wie man es sich vielleicht auch ein bisschen erwartet hätte. An vielen Gegentoren hat er auch keine Schuld, aber es gab auch so ein, zwei Situationen, wo er nicht ganz glücklich aussah, das stimmt schon. Und deswegen, ich glaube, das ist eher so ein Anreiz, dass sie sich gegenseitig mehr pushen, damit man da einen besseren Konkurrenzkampf im Tor sieht, weil sonst war es ja eigentlich klar, dass Schwolo jedes Spiel macht. Das hat er ja bis jetzt auch dann gemacht.
Naja, und jetzt hat er am letzten Tag der Transferperiode der Big City Club nochmal einen Transfer mit echter Strahlkraft in die Hauptstadt geholt. Der Weltmeister und auch Bundesliga-Sieger, wie nennt man das? Meister, genau. Sami Khedira ist wieder in der Bundesliga. Was haltet ihr denn von diesem Transfer?
Ja, da würde ich die Frage eigentlich direkt mal, weil ich mich ja viel mit der Hertha beschäftige, an euch geben, um mal zu sehen, wie jemand, der sich nicht mit Hertha so großartig beschäftigt, da raufblickt auf diese Personalie.
Ja, so ein guter Transfer, aber ist natürlich wahnsinnig verletzungsanfällig, ne? Ich weiß nicht, ob sie den irgendwie den geholt haben, damit er dann immer beim Training dabei steht und dann irgendwie motiviert. Aber Khedira hat ja seine besten Jahre leider schon hinter sich. Aber andererseits muss man sagen, das macht ja einen Semih Khedira auch aus. Der hat echt unter jedem Trainer, egal ob es ein Ancelotti war, der da kam oder was weiß ich, Conte, nee, ich weiß nicht, ob er unter Conte war. Mourinho,
Mourinho.
unter jedem Trainer hat er sich durchgesetzt gegen seine wirklich qualitativ wahrscheinlich dann doch bessere Konkurrenz. Und das zeichnet ihn einfach aus. Und ja, ich glaube, der ist ein Gewinn für jede Mannschaft, wenn er fit ist.
Ja, sehe ich tendenziell auch erstmal so, aber mich hat es trotzdem ein bisschen gewundert, weil ja wirklich das zentrale Mittelfeld, wo er zu Hause ist, ja eigentlich die Position ist, für die jetzt in der letzten Zeit am meisten investiert wurde. Da gibt es jetzt irgendwie einen Toussaint, Askasiba und Guendouzi, die jetzt irgendwie vor kurzer Zeit da geholt werden wurden, für, also mit die höchsten Ablösesummen. Und ich fand ehrlich gesagt nicht, dass das so die Problemzone der Hertha war, sondern eher vielleicht ein bisschen mehr irgendwie die Außenbahn. Ich meine, da haben sie jetzt auch noch einen von Marseille irgendwie ausgeliehen. Auch zwischenzeitlich noch Rashica im Gespräch. Naja, können sie vielleicht glücklich sein, dass sie den nicht bekommen haben. Aber ja, es hat mich ein bisschen verwundert, weil ja immer so ein bisschen die Kaderplanung kritisiert wurde. Und jetzt wird sozusagen noch ein zentraler Mittelfeldspieler geholt, von dem man auch nicht genau weiß, ob er eine Sofortverstärkung ist. Aber ich glaube, das ist auch einer viel zitierte Mannschaftsgefüge für die Kabine, ist das ein wichtiger Spieler, ein Anführer, und das kann Hertha in der aktuellen Lage auf jeden Fall gut gebrauchen. Aber jetzt möchten wir auch gerne nochmal deine Meinung als Fan, der mit der durch die blau-weiße Brille mal hören.
Ja, na klar, warte, ich setze sie kurz auf. Also, Sami Khedira, man muss ja dazu sagen, der ist ja auch erstmal nur bis Sommer verpflichtet. Also ist auch eine Transferspanne oder eine Vertragslaufzeit, wo man jetzt erstmal ein bisschen gestutzt hat, ein bisschen stutzig war, und weil es ja eigentlich nur 4, 4,5 Monate sind, und in der Pressekonferenz hat er auch zweimal davon gesprochen, dass es halt erstmal nur 4 Monate sind. Er hat jetzt wohl seit Sommer durchgängig mit der ersten Mannschaft trainiert von Juventus und hat es auch immer wieder gesagt. Vor 3 Tagen stand ich noch auf dem Trainingsplatz mit Ronaldo, Chiellini, Bonucci und De Ligt und wie sie alle heißen. Also ich bin da auf einem guten Fitnessniveau, auf einem guten athletischen Niveau, und ist sich sicher, dass ihm natürlich die Spielpraxis fehlt, aber dass er rein von seiner Fitness da nichts verloren hat und dass er sich jetzt natürlich der erstmal dran gewöhnen muss, wieder an diesen Spielrhythmus, an diesen Wochenrhythmus. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, wie du meintest, der extrem wichtig fürs Mannschaftsgefüge und für die Kabine ist. Bei Hertha fehlt es einfach an allen Ecken und Enden, an allen Ecken und Enden mit einem Leader, bezüglich eines Leaders. Also wenn man sieht, dass Nicker Stark der Kapitän ist und der Einzige ist, der sich regelmäßig irgendwie vor die Kameras stellt und den Interviews, den Journalisten Interviews danach den Spielen gibt, dann zeigt das einfach, dass Hertha da wirklich, wirklich große Probleme hat, was diese Position betrifft. Und Khedira ist natürlich direkt eine Persönlichkeit und ein Spielertyp, der da direkt reinfällt. Auf jeden Fall ist es so, dass diese zentrale Mittelfeldposition überhaupt nicht Herthas Problemregion ist, wie du meintest. Die haben da jetzt ein krasses Überangebot. Und dann ist die Frage, ob du dann direkt auf so einen 33-jährigen Khedira mit einem halben Halbjahresvertrag dann direkt darauf setzt. Muss abwarten. Ich finde es prinzipiell gut aus den Gründen, die du genannt hast, aber man kann natürlich auch stark dagegen argumentieren, wie der Meister es gemacht hat, weil es natürlich auch so ist, dass er einfach wenig Spielpraxis gesammelt hat. Ich glaube aber jetzt gerade gegen die Bayern am Freitag wäre es ganz sinnvoll, ihn reinzuwerfen, weil ich glaube, der strahlt auch einfach nochmal eine ganz andere Form von Stabilität da im Mittelfeld aus. Und den mit Guendouzi auf der Doppelsechs, vielleicht mit Askasibar, um da 3 Leute mal richtig abzudichten vor der Abwehr, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Von dem anderen Neuzugang weiß ich ehrlich gesagt nicht viel. Da habe ich auch nicht viel gesehen von Marseille, deswegen kann ich zu dem eigentlich kaum was sagen und bin da sehr gespannt. Also Khedira, ja, durchmischte Gefühle, aber eigentlich ablösefrei, also kannst du erstmal nichts gegen sagen, so.
Ja, wird man sehen, ne? Aber du hast schon recht. Ich glaube, der tut auf jeden Fall der Hertha in der Gesamtheit aktuell ganz gut. Und dann da aus dem Abstiegskampf dann doch nochmal rauszukommen. Vielleicht nochmal mit einer guten Serie doch nochmal an den internationalen Plätzen zu kratzen. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich die Saison doch nicht mehr das Ziel, sondern es ist einfach irgendwie diese Katastrophensaison hinter sich zu bringen und dann irgendwie in der nächsten Saison noch eine neue Neuausrichtung, die dritte Neuausrichtung dann oder der dritte Angriff auf die internationalen Plätze dann zu starten. Aber das wird man dann sehen. Ja. Aber wir können ja erstmal noch mal ein bisschen im Abstiegskampf bleiben. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen die oberen Plätze prognostiziert. Und jetzt gucken wir mal in den Keller. Was glaubt ihr denn? Wer wird am Ende der Saison absteigen? Ist Schalke noch zu retten?
Boah, da fragst du Fragen. Guckt, kennt ihr die Tabelle? Wisst ihr, was da unten los ist?
Ja. Ja.
Dann fangen wir immer an.
Ja, also ich kann ja die Tabelle einmal kurz auflösen. Auf Platz, ich mach's mal ab Platz 14, Köln mit 18 Punkten, 15. ist die Hertha mit 17 Punkten, 16. Arminia punktgleich mit 17 Punkten, 17. Mainz mit 10 Punkten und Schalke 18. mit 8 Punkten. Das heißt, Schalke hat 9 Punkte auf den Relegationsplatz und auch 9 Punkte aufs rettende Ufer. Ich glaube, dass Schalke weg vom Fenster ist. Die haben jetzt gegen Bremen da gespielt, einen Unentschieden geholt und das war schon so ein Big-Point-Spiel auf jeden Fall. Sie haben in der Hinrunde eigentlich fast alle Big-Point-Spiele verloren und man sieht es ja auch, die haben erst einen Saisonsieg und ich glaube, für die sieht es echt schwer aus und auch für Mainz. Also Mainz ist auch zu schwach eigentlich und Hertha ist zu gut für die Relegation. Das heißt, ich glaube, es bleibt am Ende genauso, wie es jetzt ist. Vielleicht spielt Köln da mit Arminia um den Relegationsplatz. Die streiten sich darum. Aber ich glaube, dass sich an diesen drei letzten Plätzen nicht viel ändern wird. Hertha wird einen hochrutschen, erstmal primär. Und Köln und Arminia kämpfen um die Relegation. Und Mainz und Schalke sind für mich die Absteiger.
Ja, ich sehe das relativ ähnlich. Also ich glaube, Schalke, für Schalke war es das. Wenn du schon gegen Werder Bremen nicht gewinnst, dann solltest du dir wirklich mal Gedanken machen. Vor allem auch mit der Leistung, die da gezeigt wurde. Ich meine, in der ersten Halbzeit haben sie wirklich eine gute Leistung, eine der besten Leistungen der letzten Wochen gezeigt. Und es hat dann irgendwie trotzdem nur für ein Tor gereicht gegen wirklich absolut desolate Bremer. Und dann in der zweiten Halbzeit war der ganze Schwung aus der ersten Halbzeit war wieder komplett weg. Und die haben wirklich wie ein absoluter Absteiger gespielt. Und wenn man dann solche Spiele, wo man wirklich gut reinkommt, nicht mal irgendwie gewinnen kann, und wie du ja sagst, alle Spiele gegen die direkten Konkurrenten in der Hinrunde verloren. Irgendwie dem Groß traue ich auch nicht so zu, dass er da jetzt noch die Mannschaft großartig umdreht. Und das wird sehr schwierig. Vor allem, weil ja jetzt auch so mit den ganzen Transfers irgendwie alles so kurzfristig gedacht wird und es irgendwie schon so all-in ist. Wir müssen die Klasse halten und jetzt nicht irgendwie langfristig schon mal Spieler für die zweite Liga irgendwie verpflichtet wurden, sondern es wird jetzt alles all-in gesetzt, irgendwie noch die Klasse zu halten. Aber so richtig kriegen sie es nicht hin. Aber ich muss sagen, Mainz, ich meine, die haben jetzt einen Überraschungssieg gegen Leipzig gelandet letzte Woche. Ja. Und da sehe ich da unten noch das größte Potenzial, da vielleicht noch irgendwie rauszukommen. Mit dem neuen Trainer wirken die schon stark verbessert. Da ist irgendwie mehr der Trainereffekt zu merken. Und Bielefeld, die sind halt sehr, sehr am Leistungslimit irgendwie. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass die beiden sich noch tauschen, dass Mainz irgendwie in die Relegation noch irgendwie reinrutscht und Bielefeld direkt wieder abgeht. Aber grundsätzlich stimme ich mit deiner Reihenfolge da sehr überein. Aber es ist schon traurig aus Hertha-Sicht, dass man einen Punkt weniger hat als Köln. Und man irgendwie Köln so die ganze Saison eigentlich denkt, das ist eine der blindesten Mannschaften von allen. Und jetzt, wenn man mal sich die Tabelle anguckt, ist die Hertha wirklich dahinter Köln. Also, naja.
Ja, es läuft gerade alles nicht so in der Hauptstadt, also im blau-weißen Teil der Hauptstadt.
Ja.
Nee, also, eigentlich schon alles gesagt.
Anderen Ansatz, glaubst du?
Auch das letzte mit Bielefeld kann ich unterschreiben. Da ich glaube, Mainz kommt am Ende in die Relegation und Bielefeld schafft es dann nicht mehr. Vielleicht schafft es Mainz sogar noch an Köln vorbeizuziehen. Das könnte ich mir sogar auch vorstellen. Aber die Hertha wird sich da früher oder später rausziehen. Das steht für mich außer Frage.
Naja, das glaube ich auch.
Das ist schön zu hören. Mir gefällt euer Optimismus.
Klar. Wir sind doch alle, im Herzen sind wir doch alle Herthaner, ne? Meister, wenn das bei deinen Leverkusen so weitergeht, dann wechselst du auch noch
die Frage. Nee, das läuft doch jetzt eigentlich wieder, ne? Außer im Pokal, nein, das läuft generell nicht. Sagen wir mal so, aber ja. Soll ich mich dazu jetzt äußern? Soll ich ein Statement abgeben?
Hast du das Pokaltrauma schon
Ja, das habe ich
verdaut? Ich
schon.
meine, wir nehmen jetzt hier gerade
Das ist halt
für die
so.
Fans, wir nehmen jetzt hier gerade Mittwochnachmittag auf. Gestern Abend war dann das schmachvolle Ausscheiden aus Portugal gegen den Viertligisten Essen. Meister, jetzt wollen wir dein
Also, sagen
Statement
wir
haben.
so,
Ist doch
so
klar.
ein Spiel hast du mal alle 5 Jahre drin, ne? Und dann, was willst du machen, ne? Das war ja irgendwann hat es ja was Schamanisches, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber es hatte was sehr Merkwürdiges an sich, dass dann wirklich irgendwie jeder Pfosten einmal getroffen wurde im Spiel, den es auf dem Spielfeld gab. Und dann, weiß nicht, was willst du da denn zu sagen? So, das ist einfach nur Pech und Unfähigkeit, irgendwie den Ball ins Tor zu schießen. Da, ja, kann man nicht zu viel zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie noch näher irgendwie analysiert werden muss. Das ist halt einfach irgendwie auch blöd und die Spieler sind am Leistungslimit und allein so ein Bailey, hast ja gesehen, der konnte keine einzige Flanke mehr da vernünftig in die Mitte bringen, weil der so außer Puste war. Auch ein Diaby, der überhaupt nicht zum Einsatz kommen sollte, musste dann plötzlich in die Verlängerung gehen. Das ist alles jetzt mit den Verletzungen. Musste sowas irgendwie auch früher oder später mal passieren.
Ja, das ist doch vielleicht gut, dass man in der Corona-Saison jetzt einen Wettbewerb weniger hat. Andererseits mit dem Ausscheiden der Bayern war es wahrscheinlich in den letzten Jahren nie so leicht, mal einen Pokalsieg zu holen.
Aber gleichzeitig,
Aber naja,
letztes Jahr,
kann man jetzt auch nicht mehr ändern, ne?
als ich da dieses Pokalfinale im leeren Stadion gesehen habe, dachte ich mir auch am Ende, also wenn sie da mal nach 30 Jahren wieder einen Titel holen, dann bitte nicht in einem leeren Stadion. Also das wäre schon irgendwie auch,
Ja.
klar, über einen Titel freut man sich immer, aber irgendwie, ne?
Ey, ist schon
Ja, auf
richtig.
jeden Fall.
Das ist dieses Jahr alles so ein bisschen egal. Wer es ja geschafft hat, ich meine, über den HSV und Hertha brauchen wir im Pokal gar nicht mehr sprechen. Aber Dortmund, das war ja auch ein Krimi, würde ich mal sagen. Habt ihr das verfolgt? Wir haben ja im Vorgespräch schon, Lukas, du hast es nicht
Nee.
gesehen, aber du hast immerhin die Wutrede von Baumgart gesehen. Was hast du denn da so? Das kannst du ja nochmal reproduzieren, was du eben schon mal gesagt hast, leider.
Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe dann aber heute mir die Highlights angeguckt und dann auch die Interviews nach dem Spiel. Und da ist mir natürlich besonders die, wie du es genannt hast, die Wutrede, die Brandrede von Steffen Baumgart, dem Paderborner Trainer, ins Auge gefallen. Der sich da sehr, sehr stark über das 3-2, glaube ich, war es, oder das 3-1 echauffiert hat von Haaland und diese vermeintliche Abseitsposition, die dann aber nicht von Stieler überprüft wurde, richtig. Und das fand, also ich finde den schon irgendwie generell, finde ich den eine gute Type, so der steht da immer bei 0 Grad mit seinem Langarm-Shirt und seiner Basecap tief ins Gesicht gezogen und du denkst eigentlich, wir haben es vorhin im Vorgespräch eigentlich so herausgearbeitet, dass es eigentlich ein Kerl ist für die 8. Liga, für die Kreisliga, was auch immer. Und dann steht er da und spielt da sehr attraktiven Fußball und hat die Dortmunder am Rande der Niederlage. Und ja, finde ihn irgendwie sympathisch und deswegen habe ich mir dieses Interview da auch so ausgiebig angeschaut. Ihr habt das Spiel ja sicherlich gesehen. Könnt ihr nochmal irgendwie das Revue passieren lassen und wie habt ihr diese Situation so auch live gesehen? Weil die haben dann gesagt, da wurde sogar 5 Minuten oder so wurde darüber diskutiert oder halt hat der Entscheidungsprozess gedauert, bis dann da es zu einer Entscheidung kam. Wie habt ihr diese ganze Situation und das Spiel so wahrgenommen?
Naja, also für mein persönliches Empfinden, die sogar verrücktere Szene war vor dem 3-1 beziehungsweise 2-2 dann, also es gibt da diese Szene im Strafraum und direkt im Anschluss daran wird Haaland geschickt, macht in unnachahmlicher Haaland-Manier das 3-1. Man denkt, okay, das Spiel ist durch. Und dann wird die Szene überprüft, das Tor wird zurückgenommen und dann in der, weiß ich nicht, auch da hat es irgendwie schon 5 Minuten gedauert. In der 7. Minute der Nachspielzeit macht dann irgendwie Paderborn den 2-2-Ausgleich, womit auch ehrlich gesagt ich nicht mehr gerechnet hatte, dass das noch passiert. Und weil dieses Momentum, was sie dann am Ende nochmal hatten, hatten sie irgendwie in der 90. für mich gefühlt nicht so. Ja, und dann die andere Szene. Also ich fand es auch irgendwie komisch, dass es alles in allem so lange gedauert hat und er das dann irgendwie nicht mal selber angeguckt hat. Da hat Baumgart schon recht, da gibt es irgendwie gefühlt macht, ist, hat man da schon als, auch als unabhängiger Fan das Gefühl, dass das wird den einen Tag wird so entschieden, den anderen wird so entschieden und es gibt da keine wirklich ja, eindeutige Regel dafür. Und natürlich weckt das dann nicht nur als Fan der Paderborner irgendwie Frust, dass dann in dem Fall natürlich gegen die Mannschaft entschieden wurde, aber auch generell kann man dadurch irgendwie den Frust am Video-Referee oder beziehungsweise eher am Schiedsrichter in dem Fall irgendwie verstehen. Aber naja, alles in allem hätte Dortmund das Ding eigentlich früher zumachen müssen und dann hätte man wahrscheinlich die Diskussion gar nicht gehabt.
Also sie waren schon, ja sie waren schon überlegen und spielbestimmen.
Ja, das finde ich schon, das okay. finde ich schon. Aber das, die haben halt irgendwie nach 16 Minuten 2-0 geführt und haben es dann irgendwie so ein bisschen versucht, einfach nach Hause zu verwalten. Also die haben dann irgendwie, da, Paderborn war irgendwie ja giftig, aber nicht wirklich torgefährlich. Aber Dortmund hat dann irgendwie nach dem 2-0 oder nach dem frühen 2-0 dann irgendwann auch nicht mehr sonderlich viel gemacht. Aber dann irgendwie hinten raus wurde es dann auch nochmal relativ spannend. Aber mit dem Ausgleich, wie gesagt, hätte ich trotzdem eher nicht gerechnet.
Ja.
Meister, ich kann mir vorstellen, du hast es nicht gesehen. Nach dem Leverkusen-Debakel da hast du den Fernseher ausgemacht. Da hast du nicht nochmal.
Klar, wozu soll ich das dann angucken? Ne?
Eingeschaltet.
Hat dann auch keinen Sinn mehr.
Ja, ja.
Ich hoffe ja, dass die Dortmund das machen ja, dieses ja. Jahr oder was weiß ich. Vielleicht wäre es da jetzt noch alles drin. Leipzig, Hauptsache Leipzig ja, nicht.
Wolfsburg,
ist mir eigentlich egal. Ich meine, Werder Bremen darf auch gerne mal einen Pokal gewinnen. Das ist mir auch relativ egal. Holstein Kiel darf ihn auch gerne gewinnen. Ansonsten vielleicht VfB Stuttgart kann auch gerne noch gewinnen. Die haben doch auch mal hier. Nee, wer war das? Nee, die haben gegen Nürnberg haben sie mal im Finale verloren, glaube ich. Das ist nicht so. Man gab es ja nicht. Karis.
Stimmt, das war aber
wirklich oder in der sowas. Oder, nee. Ich glaube, ich bin da jetzt gerade mal irgendwie 15 Jahre in die Vergangenheit gereist und ich reise direkt wieder in die Gegenwart. Und ja, ich hoffe, es wird alles außer Leipzig.
Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja.
Jetzt ist leider auch die Überleitung ein bisschen futsch von Paderborn noch auf den HSV. Ich wollte natürlich auch über den HSV hier sprechen. Hat da jemand Bedarf dran? Oder wollt ihr mich da jetzt schnell... Meister, du hast das Spiel zum Beispiel auch mitgeguckt. Das war doch ein...
Habe ich das Spiel mitgeguckt?
Klasse, das war doch ein klasse Spiel. Ja, zumindest stimmt. Die erste Halbzeit. Dann müsst ihr
ja, gefahren. War ein klasse
Spiel. Aber da war es doch schon entschieden. Da wurden die Paderborner an die Wand gespielt. Mit überragendem Fußball. Tolle Ballstaffetten. Zack, zack. Wenige Bewegungen. Tolle Dinger und dann einfach Sonny Kittel aktuell in Topform. Wenn er so weitermacht, dann bin ich sehr, sehr euphorisch. Und jetzt am Freitag gegen Aue, da bitte da direkt dran ansetzen und die tolle 9 Spiele ungeschlagen Serie ausbauen. Am besten jetzt bis zum Ende der Saison und am besten wie die Bayern in alter Bayern-Manier am 26. Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. So wünsche ich mir das aktuell.
Viel Spaß dabei. Ja, klingt gut. Ja, ich hoffe einfach nur, dass der HSV aufsteigt und dann hat man den wieder irgendwie in der ersten Liga, aber nicht mehr mit dieser großen Presse wie vor noch 6 Jahren, wo diese komische Uhr dann noch im Stadion hing. Ich glaube, das ist so, das da finde ich dann okay, dann darf man wieder in der ersten Liga spielen und dann kann Leverkusen wieder schön den HSV auseinandernehmen. Darauf freue ich mich natürlich auch immer sehr gern. Also insofern, ich stimme da zu und ich denke auch dieses Jahr, das wird die Saison, wo es mal endlich reißen und aufsteigen.
Das höre ich doch super gerne. Vielleicht kann man dann auch irgendwann mal wieder ins Stadion und dann können wir uns von den entgegengesetzten Fanblöcken anschreien, da im wunderschönen Volksparkstadion oder auch im Olympiastadion.
Bei
oder
Arena. In der
wie heißt die nochmal? Bei Arena. Bei
euch da drüben. Ja.
Bei Arena.
Wenn es wieder Fans in den Stadien gibt, dann machen wir da mal eine schöne Tour.
Der Meister war ja schon im Stadion.
Ja.
Und hat live berichtet.
Ich war schon mal im Leverkusen-Fanblock mit Leverkusen-Schal und Pyros und allem.
Und im Podcast?
Also das war ein Fest. Ich hab selber mit den Pyros natürlich nichts zu tun gehabt, aber das war schon sehr beeindruckend, mal in so einem aber es war sehr beeindruckend, mal in so einem Pyro-Block zu stehen. Also es hat dann irgendwann auch ein bisschen genervt, aber die, die Handyaufnahmen, die ich davon habe und generell dieses Feeling, dass dann wirklich überall irgendwie rotes Licht aufsteigt, das war schon beeindruckend. Also das fand ich schon cool.
Das irgendwie. Kennst du gar nicht, ne?
Ich war
als
ja auch,
Hamburger.
Ich war live im Stadion, als zum ersten und glaube auch zum letzten Mal von DFL genehmigte Pyro gezündet wurde. Damals in Hamburg, ui, beim HSV gegen Karlsruhe war das, glaube ich. Doppelpack Lukas Hinterseher, überragendes Spiel, 2-0 gewonnen und dann doch nicht aufgestiegen. Daher, ich schweife ein bisschen ab. Aber da war ich live im Stadion. Da wurde schön Pyro gezündet. Das ist Thema für eine gesonderte Folge. Wird ja wieder einer unserer bekannten Cliffhanger aufgebaut von Themen, die wir nie wieder ansprechen.
Ja, was heißt denn nie wieder ansprechen? Aber ich glaube, eine Liste hier.
Ja, stimmt, Meister. Ja. Gut, wenigstens einer von uns. Da können wir dann immer, wenn wir nichts zu bereden haben, können wir nochmal drauf zurückgreifen. Ist doch super.
Die HSV haben wir abgehakt. Waren jetzt auch wieder 4 Minuten 48, HSV, die wir über den HSV geredet haben. Und 4 Minuten 48 zu viel.
Viel zu lange. Viel zu viel.
Nur weil eure Mannschaften keinen erfolgreichen Fußball spielen, wollt ihr mir hier den HSV wieder, die Zeit wieder kappen. Der wird auf einmal hier die Zeit mitgestoppt. Und dann werde ich hier von beiden Seiten aus hier zurückgehalten. Also das finde ich, da reicht es mir lange.
Ja, wir beschränken uns einfach gerne auf die 5 Top-Ligen, die es so gibt in Europa und alles weitere. Das wird so im Nebensatz so ein bisschen abgearbeitet.
Naja, dann sag doch mal irgendeine andere. Jetzt haben wir die Bundesliga abgegrast. Wo wollen wir denn jetzt hinfliegen? Welche andere der Top-Ligen? Was gibt es denn
noch? Ja, so? Ich würde sagen, wir fliegen auf jeden Fall in die spanische Hauptstadt.
Hauptstadt gleich.
Nach Madrid. Ja. Und zwar hatten wir uns ja auch, wir wollten ja sprechen über Atletico Madrid und wir haben ja hier einen, der mit Atletico Madrid sympathisiert. Und wie sieht's denn aus?
Ja, da kann auch die Meisterschaft langsam mal eingetütet werden. Ich meine, die haben jetzt irgendwie 10 Punkte Vorsprung vor Barca und Real und ein Spiel weniger. Also, und Diego Simeone, der wird das Ding, der wird den Bus parken. Also, ich glaube nicht, dass das noch, da noch was anbrennt. Und das ist doch super, aber ich finde, ja, Atletico, ich finde aber eher ist das irgendwie mit dem Versagen der anderen beiden Superclubs irgendwie zu begründen. Und Real Madrid kommt irgendwie immer, also kommt einfach nie so richtig in Tritt. Immer wenn man denkt, es läuft gerade wieder, kommt dann irgendwie wieder so eine peinliche Niederlage. Und das ist alles ein bisschen merkwürdig und auch irgendwie die Finanzlage der beiden Vereine, vor allem Barcelona, das lässt ja zu wünschen übrig. Also da könnte es auch in den nächsten Jahren vielleicht, ist dann die große Zeit der spanischen Vereine vorbei. Das wünscht man sich ja nicht, aber vielleicht geht es sich anders. Und jetzt ist ja diese Woche auch der Messi-Vertrag rausgekommen. Wie habt ihr denn das verfolgt?
Ja, ich habe es in der Podcast-Gruppe geteilt.
Ja,
ja, sehr gut. Ja, super, das stimmt, das stimmt. Ich saß, wann war denn das? Am Samstag war ich bei meinen Eltern und dann, ich habe das irgendwo in spanischen Medien schon mal so ganz kurz nur gelesen, irgendwo so ein Teaser, dass ein Vertrag geleakt wurde und dass in dem Vertrag steht, dass er über 100 Millionen verdienen soll. Da habe ich das mit meinem auch sehr fußballinteressierten Vater besprochen und der hat gesagt, ach Quatsch, kein Fußballer verdient 100 Millionen plus, so die verdienen dann ihre 30, 40 Millionen, was auch immer, aber keiner verdient 100 Millionen. So und dann 2 Tage später oder so wurde der dann geleakt und es ist ja wirklich, also wenn das stimmt, was El Mundo da geleakt hat, dann ist es ja völlig absurd und es muss ja auch aus der obersten Etage von Barcelona kommen, weil keiner kann so genaue Einblicke da haben in diese Vertragsdetails oder halt von Messis Beraterseite, aber das wurde ja schon dementiert. Und ich fand vor allen Dingen auch extrem krass diesen Unterschrift. Also die haben ja 1,4 oder 1,6 Milliarden Schulden, soweit ich das mitbekommen habe. Und dieser Unterschriftsbonus, wenn er jetzt einen neuen Vertrag im Sommer unterschreiben sollte, kriegt er 115 Millionen allein für die Vertragsunterschrift. Und dann nochmal Loyalitätsbonus von 75 Millionen, glaube ich. Das heißt, genau, ja, das muss man noch berechnen. Aber trotzdem 190 Millionen, die Barca nur ausgeben würde, wenn die den Vertrag verlängern müssten. Und Rivaldo hat dazu in dem Zuge auch was ganz Gutes gesagt, wie ich finde, er hat gesagt, dass Barca eigentlich letztes Jahr im Sommer so hätte handeln müssen wie Real Madrid mit Cristiano Ronaldo, sondern nämlich so einen älteren Spieler, der zwar immer noch extrem viel drauf hat, aber auch wegen den finanziellen Ressourcen einfach extrem viel Geld kostet, dass man den nochmal verkauft. Die hätten safe 100 Millionen bekommen und hätten sich dieses ganze Gehalt gespart. Also das ist ja völlig absurd, was sie durch Messi oder an Messi ausgeben müssen und zahlen müssen. Und wenn man sich das über ein Jahr gespart hätte und jetzt, wenn er dann noch einen Vertrag unterzeichnen sollte, was gerade nicht so aussieht, aber diese 190 Millionen müssen ja trotzdem nochmal gezahlt werden, plus diese 1,6 Milliarden Schulden. Also Barcelona hat extreme Probleme und können natürlich auch nicht auf den Transfermarkt großartig reagieren, weil die einfach ein extrem hohes Schuldenkonto haben. Und das finde ich irgendwie sehr beunruhigend, dass generell sowas geleakt wird, finde ich absolut beunruhigend. Und ich glaube, da rumort es heftig. Und die einzige Besserung ist in Sicht, wenn da irgendein neuer Präsident gewählt wird, der dann hoffentlich den Laden aufräumt. Aber ja, was sagt ihr dazu? Also ich fand das erstmal völlig abstruse Zahlen und dann diese Art und Weise, wie das auch
geleakt wurde. Das passt doch irgendwie auch.
Ach so. Ja.
Ich finde, das passt schon ins Bild, so wie die spanischen Clubs gewirtschaftet haben in den letzten, was weiß ich, Jahren im Fußball, immer total risikoreich und überhaupt nicht nachhaltig und riesen Transfersummen da ausgegeben. Also ich fand es gar nicht so überraschend letzten Endes. Das ist natürlich trotzdem nach wie vor absurd, aber das, also ich meine, was hast du gerade gesagt? 1,6 Milliarden Schulden?
Ja. 1,4 oder 1,6.
Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Man wird ja irgendwie kaum. Die haben natürlich, das rechnet sich ja auch irgendwie alles gegen, wenn man jetzt da diesen Wert des Vereins irgendwie noch da mitnimmt, ne? Klar. Aber du wirst in Deutschland wirst du keinen Verein finden, der irgendwie annähernd so ein Verhältnis von Ausgaben und Vereinswert hat. Aber ich glaube, das ist ja bei Real Madrid auch ähnlich, dass die so wirtschaften, aber Barcelona scheint da echt das Paradebeispiel dafür zu sein. Und auf lange Sicht fragt man sich dann auch, wenn Messi weg ist, verliert der Verein total seine wirtschaftliche und natürlich generell seine Stahlkraft. Das wird echt eine schwere Zeit für den Verein.
Ja, also ich finde, das ist aus meiner Sicht eigentlich genau der Punkt, warum ich glaube, dass sie halt Messi noch gehalten haben, weil sie halt gehofft haben, dass sie halt, also das sagst du ja richtig, Messi ist ja irgendwie die noch größer als Ronaldo bei Real, irgendwie die Ikone des Vereins und hat so viel Anziehungspotenzial für Fans, auch für internationale Fans und glaube ich, ist das noch so die größte finanzielle Quelle, die Barca aktuell noch hat. Deswegen ist das Geld, was sie Messi zahlen, ist wahrscheinlich, also es ist, auch wenn das jetzt erstmal viel klingt, könnte ich fast glauben, dass sich das sogar für Barca gerechnet hat die letzten Jahre. Also dass es nicht an den Millionen oder der halben Milliarde, die sie jetzt Messi in den letzten Jahren gelegen hat, sondern einfach an anderen wirtschaftlichen Entscheidungen, weil sie halt eben durch Messi und auch durch die Markenrechte und durch sonstige Geschichten halt auch super viel Geld mit Messi gewonnen haben. Oder halt, ja, der auch einfach auch für Fans, ich glaube nicht, dass das Camp Nou immer voll gewesen wäre in den letzten Jahren, wenn Messi nicht mehr da gespielt hätte. Ich meine, das fällt dann jetzt gerade weg und das fällt dann jetzt auch besonders Barca auf die Füße. Und ob man das jetzt irgendwie in dieser Saison, also die Frage war ja, ob er dann sozusagen im letzten Sommer gegangen wäre, vielleicht ist das dann irgendwie kein wirkliches Argument mehr dafür, aber trotzdem verliert ja Barca wirklich sehr viel Strahlkraft ohne Messi. Also finde ich, kann man das schon irgendwie nachvollziehen, dass man den vielleicht an den Verein binden will. Aber ja, das ist trotzdem habt ihr natürlich recht. Also das ist einfach wirtschaftlich nicht gut gehandelt. Und da sehe ich ehrlich gesagt schwarz für die Zukunft. Und dass so ein großer Name des Weltfußballs vielleicht vor dem Ruin steht. Ich glaube, da wird es immer noch Mittel und Wege geben, irgendwie den Verein noch zu retten. Aber das will man ja eigentlich auch nicht so haben.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass, also es ist ja kein Prozess, der jetzt irgendwie sich im letzten Jahr entwickelt hat, sondern es ist ja seit Jahren so, dass Real Madrid, darüber gibt es ja auch immer wieder Berichte, extrem großen Schuldenberg angehäuft hat. Und diese Banken in Spanien, die sind einfach, was Kredite und so anbetrifft, die sind da einfach locker, also so gefühlt lockerer, weil du ja über die Jahre das anhäufst und du kannst ja dann trotzdem, die hatten, ich habe einen Bericht gelesen, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren es war, da hatte Real Madrid damals irgendwie 600 oder 700 Millionen Schulden und dann kaufen die in diesem Jahr, haben die dann 250 Millionen in Transfers gesteckt, so wo du ja auch denkst, wo kommt das ganze Geld her? Und ich glaube auch, was Barcelonas Lösung sein könnte, wenn Messi ja, das alles sieht und einsieht und wenn er sagt, okay, er bleibt, dass er vielleicht auch auf diese Boni da, auf diese beiden Riesenboni verzichtet und dem Club da nochmal knapp 200 Millionen erspart. Bleibt natürlich abzuwarten, ob er das machen würde bei einer eventuellen Verlängerung. Aber so wie der Club ihm am Herzen liegt, kann man, also ich weiß nicht, wie
würde. Könnte doch einfach Barca kaufen. Das wird auch die Lösung aller Probleme.
Wenn er 1,6 Milliarden auf der Seite liegen hat, kann er es machen, ja. Oder aus den Schulden raus. Und ich glaube nicht, dass er das hat.
Wahrscheinlich nicht ganz.
Aber ja, das ist ganz, ganz schwierig. Und wie du auch generell nochmal, um aufs Sportliche zurückzukommen, meintest, Barca hatte ja einen absurd schlechten Saisonstart. Ich glaube, den schlechtesten fast aller Zeiten. Die waren 14. zwischenzeitlich. Ja. Und Real Madrid kommt nicht in Tritt. Und die einzigen, die grundsolide oder was heißt grundsolide, sehr, sehr stark spielen, sind halt Atletico und oder ist Atletico. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt nochmal geguckt, Torschützenkönig aktuell, momentan, wenn jetzt die Saison zu Ende wäre, wäre Luis Suarez.
Ja.
Und das ist auch wieder so ein Punkt, da hat Barca einfach wirklich einfach dämlich auch gehandelt im letzten Sommer. Die haben viele Spiele abgegeben, klar, weil sie diesen Umbruch forcieren wollten. Wir hatten das schon mal besprochen, aber es gibt auch einfach Spieler, die trotz ihres Alters immer noch eine herausragende Qualität besitzen und Luis Suarez ist sicherlich so einer, wenn man sieht, dass der jetzt vor Messi und vor Benzema in der Torschützenliste steht. Also neben den finanziellen Geschichten auch sportliche Geschichten, die einfach überhaupt nicht funktionieren und das Gleiche ist bei Real, wenn man sich die letzten Jahre die großen Transfersummen angeguckt hat, sei es jetzt ein Eden Hazard, der einfach da nicht funktioniert, weil er auch ständig verletzt ist. Aber das wird auch viel zu wenig hinterfragt. Ich glaube, wenn sowas in der Bundesliga passieren würde, dann würde das so krass hinterfragt werden. Ich habe ein kurzes Interview gesehen mit Karl-Heinz Rummenigge oder ein Statement, der hat sich dazu geäußert, zu dieser Barcelona-Sache. Und der meinte, wenn sein FC Bayern so verschuldet wäre, der könnte nachts nicht schlafen, könnte nicht ruhig aufwachen. Und ich habe auch das Gefühl, dass in Barcelona, es wird über Jahre da alles so hingenommen. Klar sind jetzt Unruhen im Verein aufgetreten und die sind alle kritisch gegenüber dem Präsidenten, das ist ja auch richtig so, aber es kommt einfach viel zu spät und deswegen befinden die sich erst in dieser Lage jetzt.
Ja. Also ist ja, was auch noch jetzt spannend ist, ist natürlich, was das jetzt Salary Cap noch verschärft wurde in der Liga und Barca natürlich jetzt irgendwie, weiß nicht mal, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber fast um die Hälfte seine Gehälter gedeckelt, also wurden die gedeckelt, ich weiß nicht, ich glaube von 500 auf 300 Millionen oder sowas. Da frage ich mich auch, wie die das jetzt auch noch gleichzeitig, müssen die das ja auch noch unter einen Hut bekommen mit diesen ganzen Schulden. Und den Salary Cup haben sie, glaube ich, auch nur einhalten können, weil die Spieler auf das Gehalt verzichtet hatten. Also ganz im Ernst, das die können sich ja gar keine Spieler jetzt kaufen in nächster Zeit, die da annähernd den Verein wieder auf das Level bringen können, wo sie hinwollen. Das wird echt spannend zu sehen. Heute übrigens auch, wurde ja auch in Deutschland hier, gab es ja so eine DFB-Taskforce und scheinbar soll auch hier bei uns in der Bundesliga ein Salary Cap kommen. Bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Aber ist auch wieder ein Thema für eine Extra-Folge.
Ja.
Ich habe es auf der Liste.
Sehr interessant.
Wird notiert.
Ist auf der Liste. Genau, aber wenn da genauere Ergebnisse kommen, können wir das ja vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal behandeln. Aber es ist auf jeden Fall erstmal interessant, dass es solche Überlegungen jetzt überhaupt irgendwie gibt. Es gibt es jetzt zum Beispiel im Basketball, glaube ich, schon länger und auch in anderen Sportarten, aber naja, ist nochmal ein Thema für sich, habt ihr schon recht. Was ist denn noch auf unserer Liste? Wollen wir nochmal nach England
rüber? Ja, nach England lohnt es sich doch immer.
Da lohnt es sich immer, da sind immer klasse Spiele. Und gestern Abend, da war richtig was los. Da wurde mal wieder der Torrekord innerhalb eines Spiels eingestellt. Von Man United, die ja auch eher für eine relativ defensive Spielweise zeitweise bekannt waren. Aber jetzt irgendwie 9-0 gegen Southampton gewonnen haben. Auch begrüßt durch eine sehr frühe rote Karte. Ich glaube, nach irgendwie 70 Sekunden oder so ist da einer von Southampton schon runter, aber 9-0. Naja, das ist schon krass.
Ja, also völlig absurd. Und wenn man bedenkt, es war irgendwie im Oktober oder November 2019, hat der Hasenhütte schon mal mit Southampton damals zu Hause 9-0 gegen Leicester verloren und jetzt nochmal. Also ich glaube, sowas wird es selten wieder geben, dass ein Trainer mit einem Verein zweimal 9-0 innerhalb von 1,5 Jahren verliert, nicht mal 1,5 Jahren, wenn ich jetzt nicht falsch rechne, und dann
Und trotzdem
trotzdem
noch
noch im
so
Geschäft ist.
erfolgreich ist.
Also ganz genau, ganz, ganz absurd, aber auch dieses Spiel natürlich begünstigt durch die rote Karte, aber auch bei Southampton haben viele noch gefehlt. Dieser Kerl, der die rote Karte gesehen hat, der hat, glaube ich, erst seinen zweiten Einsatz gemacht. Der ist 19 Jahre, ein Schweizer, Jankewitz. Also das muss man auch mit Vorsicht genießen. Und dann spielst du zu zehnt im Old Trafford und Manu ist gut drauf. Die haben Liverpool aus dem Ligapokal da raus, oder FA Cup? FA Cup. Aus dem FA Cup rausgekegelt. Und dann geht man da halt irgendwie schneller unter. Und das ist ja irgendwie auch keine Seltenheit, weil Southampton ja trotzdem weiterhin immer schon offensiv spielt und die kassieren da auch viele Gegentore. Ich erinnere mich an die Hinrunde, da haben die von Tottenham auch 5 Dinger damals bekommen. Son mit 4 Toren und Harry Kane mit 4 Vorlagen. Danach war ja die ganze Welt fokussiert auf dieses Superduo. Und das war aber auch nur dadurch bedingt, dass die extrem offensiv spielen und extrem offensiv und hoch auch verteidigen. Und ich glaube, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber so wie das Spiel ausgegangen ist, könnt ihr mir ja zustimmen, dass die sich sicherlich danach nicht aufs Verteidigen beschränkt haben. Und dann auf jeden Fall auch irgendwie gefühlt jeder Schuss drin war bei Manu. Und ja, ein extremes Ergebnis einfach.
Ich hab's auch nicht gesehen. Ich habe irgendwie mal in der Bundesliga-Halbzeit habe ich mal, sorry, DFB-Pokal-Halbzeit habe ich mal rübergeschaltet kurz. Und da stand es irgendwie nach 40 Minuten schon 4-0. Und sonst habe ich auch mir irgendwie nur noch die Highlights nochmal angeguckt. Es waren dann auch irgendwie sehr viele Tore hinten raus. Also ich
Ja.
glaube, in den letzten 10 Minuten sind auch nochmal 4 Tore gefallen. Was dann das Ergebnis nochmal sehr in die Höhe getrieben hat. Dann auch noch mit einer zweiten relativ unglücklichen roten Karte aus Schiedsrichtersicht, wenn man das so sagen will. Und dann, ja, fällt es in der Mannschaft einfach auseinander. Irgendwie sagst du es ja, Menu ist gut drauf. Aber ja, darf man vielleicht auch nicht überbewerten, so ein Ergebnis.
Ja, ich finde auch. Und vor allen Dingen dann, wie du meintest, die zweite rote Karte geschieht oder wird in der 86. vergeben und dann fallen danach noch 3 Tore. Also dann denkst du ja auch so, jetzt ist gut bei 6-0 und 9 Mann und dann schießen die halt noch 3 Tore. Ist halt für Southampton extrem bitter. Generell in der Premier League gestern viel, viel rote Karten vergeben worden. Auch bei den Wolves gegen Arsenal sind zwei
Ja.
Spieler runtergeflogen, unter anderem ein Deutscher. Bernd Leno, habt ihr es gesehen? Also wirklich sehr, sehr dämlich, wie er da rausgekommen ist und außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt hat. Sonst wäre, glaube ich, Adama Traoré war es durch gewesen. Also ganz, ganz komische Aktionen da gestern in der Premier League von den Spielern. Habt ihr die Highlights da gesehen, auch zu dem Spiel?
Ne.
Ja, ich hab's auch gesehen. Hast du schon recht. Also, das ist aber immer auch ein schwieriger Fall, ob man da der Mannschaft mehr schadet, wenn man da irgendwie dann eine rote Karte in Kauf nimmt, um so eine Aktion zu unterbinden, oder ob man den dann halt einfach da durchlaufen lässt und dann halt irgendwie das sichere Tor kassiert. Und irgendwie entscheiden sich die Spieler dann ja immer für die rote Karte oder Torhüter in dem Fall. Aber ja, es ist schwierig. Naja.
Ja, also bei David Luiz bei der roten Karte kann ich es total nachvollziehen, was du sagst. Also ob er ihn da durchlaufen lässt oder nicht, weil der hat ja eine Notbremse gemacht und dafür rot bekommen. Aber bei dem Bernd Leno, bei dieser Aktion, da fand ich, das
Ja,
ist
stimmt
einfach,
schon.
also dann entweder gehst du mit der Brust hin oder mit dem Kopf, also, aber er hat sich halt total verschätzt. So. Also dem war ja ganz bewusst, dass er rausgeht. Aber dass er sich so verschätzt, das fand ich extrem auffällig und irgendwie auch sehr, sehr
Aber
komisch.
genau so ein Ding
Hat er schon
ist
mal
denen doch schon
gemacht,
mal
ne?
passiert,
Ja.
oder?
Ja, eben, ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht, ob es noch in Leverkusen war, aber mir kam
ich glaube, das war sogar gegen den HSV, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, das war auf jeden Fall noch, nee, wahrscheinlich nicht. Ach, das war auf jeden Fall noch zur Leverkusener Zeit. Meister, weißt du vielleicht besser.
Ja.
Welches denn jetzt?
Wo Bernd Leno rauskommt, ja, und mit der Hand den spielt,
ja, ja,
und deswegen rot kassiert.
Aber so verschätzt, er das für Leverkusener Zeiten auch, ja, gemacht hat, was?
Ich bin mir relativ sicher, ja, wo, als Julian das gesagt hat, hat es bei mir auch geklingelt. Er hat es irgendwann mal gemacht, auf jeden Fall, weil die kam ja auch so krass bekannt vor von ihm, die Szene, nur halt in einem anderen Trikot.
Der war immer mal gut für so ein, wenn der mal so einen Ball, so einen Rückpass durchgelassen, daran erinnere ich mich noch. Und er hat auch echt, ja, häufig so einen Ball einfach voll auf die 12 bekommen und geblutet, in einem Spiel sogar zweimal. Das war eigentlich so das, wofür ich Bernd Leno in Erinnerung hatte. Aber sowas, weiß ich nicht, waren fußballerisch jetzt nicht unbedingt der Beste. Stimmt, aber nee, in Leverkusen werden solche Fähigkeiten eigentlich...
Wo ich mich gerade, ja... Das ist richtig. Wo ich mich jetzt gerade dran erinnere, gab es auch mal ein legendäres Spiel, lustigerweise HSV gegen Hertha, wo dann irgendwie Sascha Bungert war es, glaube ich, im Tor, auch zweimal in einem Spiel dieselbe Szene, dass er den irgendwie so komisch rausgeköpft hat und dann aus 40 Metern zweimal irgendwie vom HSV reingeschraubt hat. Könnt ihr euch daran noch erinnern, zufällig?
Ja, Sascha Burchert.
Burchert, ja, also, genau.
Ich habe den ja gern, der sah ja immer sympathisch aus, aber ich glaube, es war der schlechteste Torhüter, der jemals für Hertha gespielt hat. Also immer, wenn der reinkam, immer kam irgend so eine Aktion, immer. Also der hat es wirklich nicht leicht gehabt.
Ja, ja. Ich glaube, der ist jetzt bei Fürth aktuell.
Aber ja, das kann gut sein. Ich glaube auch. Ich habe, als der HSV gegen die gespielt hat, habe ich ihn, glaube ich, da gesehen und habe mich sehr gewundert, weil ich seinen Karriereweg gar nicht mehr verfolgt hatte. Aber der scheint da eine grundsolide Partie zu spielen.
Ja, der macht das nicht schlecht. Ich glaube, der HSV-Spieler Da werde ich mal genau drauf achten.
Ja, da wollen wir ja ganz schnell wieder
vielleicht
weggehen.
Vielleicht haut er endlich mal wieder einen Klopper raus. Ja, dann sind wir wieder beim HSV. Vielleicht ist das auch jetzt ein gutes Ende. Besser wird es nicht mehr, jetzt zum zweiten Mal den HSV irgendwie versucht unterzubringen. Ich glaube, wir sind auch thematisch am Ende. Ein Ausblick noch fürs Wochenende. Da steht dann das Spitzenspiel an. Man City gegen Liverpool am Sonntag. Und da muss ich sagen, da freue ich mich total drauf, weil das waren immer, in den letzten Jahren waren das immer so geile Spiele, finde ich. Oder da, also das ist wirklich Fußball in Hochkultur, das ist für mich das moderne El Clasico so ein bisschen. Das interessiert mich wirklich mehr als irgendwie Barca gegen Real aktuell.
Ja, und ein Klassiker fehlt natürlich auch noch, wenn die Bayern das Olympiastadion besuchen am Freitagabend, das wird auch immer ein Fest. Ich hoffe, dieses Mal wird es kein Torfest gegen die Hertha, sondern einfach ein unterhaltsames Spiel. Ich würd mir ein 3-2 für die Hertha wünschen, in einem Vorgewinnspiel, in dem natürlich mein Jerome Boateng mindestens einmal trifft für die Bayern. So ist alles gut. Aber Hauptsache, die Hertha gewinnt am Ende. Aber das ist natürlich
wunderbar.
Nur Wunschdenken.
Wünschen kann man sich ja bekanntlich viel, ne? Ob es dann auch in Erfüllung geht. Aber ich gönn's dir. Ich gönn's dem Paul, ich gönn's der Hertha. Wenn dann der perfekte Donnerstag erst im HSV und dann der Hertha freitags dann vonstatten geht, das wird ein wahres Fest.
Ja, ich freue mich auf diesen Freitagabend und aufs Wochenende.
Alles klar. Abschließende Worte noch.
Ha ho he.
Ha ho he, euer Jürgen. Ne?
Gut, okay.
Ciao, ciao.
Ciao.